Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu heutiger Veranstaltung der Gesellschaft für bedrohte Völker zum Thema Wolfskinder. Diese Veranstaltung bietet die Gelegenheit, aus erster Hand zu erfahren, wie ostpreußische Kinder nach der Eroberung von Königsberg durch die Rote Armee 1945 ganz auf sich allein gestellt um ihr Leben kämpften und in Litauen warmherzig Aufnahme fanden. Warum der Einsatz der Gesellschaft für bedrohte Völker für Wolfskinder? Die bisherige Weigerung der deutschen Bundesregierung, die historische Verantwortung für die Schicksale dieser Menschen zu übernehmen, halten wir für inhuman und erinnerungspolitisch inakzeptabel. Dass diese Gruppe beim jüngsten Beschluss des Bundestages zur Entschädigung ziviler deutscher Zwangsarbeiter abermals nicht berücksichtigt worden ist, hat uns alle persönlich sehr traurig gemacht. Wir werden versuchen herauszufinden, wie diese Nicht-Berücksichtigung zu erklären ist und was wir noch als Menschenrechtsorganisation für diesen Personenkreis machen können. Mein Name ist Jasna Kausewitsch und ich bin Südosteuropa- und Flüchtlingsreferentin der Gesellschaft für bedrohte Völker. Die Gesellschaft für bedrohte Völker, ich sage weiter GFBV, ist eine Menschenrechtsorganisation für verfolgte ethnische und religiöse Minderheiten mit Sektionen und Vertretungen in einigen europäischen Ländern. Die Gesellschaft für die GFBV hat beratenden Status bei den Vereinten Nationen und mitwirkenden Status beim Europarat. Kurz vorstellen möchte ich jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Diskussionsrunde. Die Wolfskinder aus Litauen und Deutschland, die zu Wort kommen werden, und die Historiker, die uns die Hintergrundinformationen zu ihrem Schicksal liefern werden. Einer von ihnen, Herr Dr. Spatz, zu meiner linken Seite, wird später die Moderation der Veranstaltung übernehmen. Ich fange mit der Vorstellung der Wolfskinder an. Bruno Röpschläger wurde 1937 in Großhoppenbruch im Kreis Heiligenbeil am Frischen Haff geboren. Sein Vater war Stellmachermeister. Bruno hatte eine 2 Jahre ältere Schwester, die beim sowjetischen Einmarsch in Ostpreußen durch Granatsplitter ebenso getötet wurde wie die Mutter von Bruno. 2 Jahre später, im Frühjahr 1947, verhungerten Brunos Vater und Brunos Großvater. Mit fremden Kindern fuhr Bruno schließlich auf einem Güterzug nach Litauen. Dort arbeitete er anfangs als Viehhirte für einen Bauern. Später landete er in einem sowjetlitauischen Kinderheim. Ende der 50er Jahre erfuhr Bruno von einem überlebenden Onkel, der sich aus Westdeutschland meldete. Doch er erhielt von den Behörden keine Ausreisegenehmigung in den Westen, weil er in der Nähe einer militärischen Raketenabschussbasis wohnte. Erst 1998, nach der litauischen Unabhängigkeit, gelang es ihm mit seiner Frau Aldona, die auch heute im Publikum sitzt, nach Schleswig-Holstein überzusiedeln. Frau Ursula Dorn, zu meiner Rechten, sie wurde 1935 in Königsberg geboren. Sie hat mit ihrer Mutter und 3 Geschwistern ab ihrer Einschulung auch in Königsberg gelebt. Fast genau 10 Jahre später kapitulierte die Festung Königsberg am 9. April 1945 und die Rote Armee besetzte die Stadt. Wegen der schlimmen Lebensbedingungen in Königsberg während der sowjetischen Besatzung beschloss sie 1946 auf Nahrungssuche nach Litauen zu fahren. Nachdem sie die Stadt Kaunas erreicht hatte, begann ihr 2-jähriges Leben als Wolfskind. Im Oktober 1948 wurde sie im Alter von 13 Jahren und ihre Mutter aufgegriffen und mit tausenden anderen ostpreußischen Deutschen in die sowjetische Besatzungszone nach Eisenach in Thüringen überstellt. Im Jahr 1953 floh sie mit ihrer Mutter aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland. Mit ihren 2 Büchern »Ich war ein Wolfskind aus Königsberg« und »Das Wolfskind auf der Flucht« setzt sie sich gegen das Vergessen der Schicksale der Wolfskinder ein. Luise Kasukauskine, geborene Quitsch, geboren 1940 in Schwesternhof, Kreis Leibau in Ostpreußen. Nach dem Krieg wurde sie von den Rotarmisten nach Litauen mitgebracht. Da war sie erst 5 Jahre alt, verwahrlost und verhungert. Die Mutter und Tante waren gestorben, ihre Geschwister hatte sie in Kriegswirren verloren. Nahe der Stadt Kaunas wurde sie von einem Ehepaar aufgenommen. Sie blieb in Litauen und gründete dort ihre Familie. Nach der litauischen Unabhängigkeit wurde 1991 die Selbsthilfevereinigung der Wolfskinder namens Edelweiß, damals mit 246 Mitgliedern, gegründet. Heute sind in diesem Verein, dessen Vorsitzende sie ist, 66 Personen im Alter von 72 bis 87 Jahren registriert. Sie ist jetzt im Ruhestand und wohnt in Vilnius in Litauen. Ich komme jetzt zu unseren Historikern und Buchautoren. Ja, zu meiner rechten Seite auf dem 2. Platz ist Professor Dr. Rainer Schulze. Rainer Schulze ist Professor für neuere europäische Geschichte und Menschenrechte an der Universität Essex in Großbritannien. Bereits in den 90er Jahren hatte er ein Interviewprojekt mit deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen durchgeführt, das Grundlage für eine von ihm konzipierte Wanderausstellung war, die unter dem Titel »Fremde Heimat Niedersachsen« im Baumann-Museum Celle am 20. März 1999 eröffnet wurde. Gegenwärtig arbeitet er zu Fragen der kollektiven Erinnerung und der Erinnerungspolitik in Deutschland, insbesondere bezogen auf die Erinnerung an den Holocaust und die nationalsozialistische Verfolgungspolitik sowie an die Fluchtbewegungen und Vertreibungen im Gefolge des Zweiten Weltkrieges. Dr. Christopher Spatz, zu meiner rechten Seite, Christopher Spatz ist Historiker und Autor. Er hat Germanistik und Geschichte studiert und seine Doktorarbeit über die ostpreußischen Wolfskinder geschrieben. Aus diesem Projekt ist auch sein Buch »Nur der Himmel blieb derselbe« hervorgegangen, ein Buch, das man nicht so leicht vergisst, weil es unglaublich nahe an die Erfahrungswelt verhungernder Kinder heranführt. Christopher Spatz forscht weiterhin zur Zwangsmigration im östlichen Mitteleuropa. Außerdem ist er in den Bereichen Traumafolgen, Erinnerungstransfer und Familiengedächtnis tätig. Herr Dr. Spatz übernimmt jetzt die Moderation und ich danke ihm dafür. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kauschewitsch. Ich beginne jetzt mit einem Lesestück aus einem litauischen Wolfskinderroman. Die Szene spielt zu Jahresbeginn 1947. In Nordostpreußen, dem heutigen Kaliningrader Gebiet. Die Nacht naht. Im Winter bricht sie schnell herein. Eva kommt es vor, als sei schon seit Monaten nur Nacht und nochmal Nacht. Und Winter. Nicht enden wollender Winter, nicht enden wollende Schneeverwehungen, Frost, Dämmerung, Kälte, Wind, nicht enden wollender Hunger. Die Kälte dringt durch die Kleider bis zum Herzen, durch Mark und Bein. Eva wird schon wieder schwindlig vor Hunger. Sie hat schon lange nichts mehr gegessen. Und selbst wenn sich ein Bissen findet, gibt sie nach Möglichkeit alles ihren Kindern. Die Welt ist aus dem Gleichgewicht geraten. Für einen Moment wird ihr schwarz vor Augen, doch ihre kämpferische Freundin Martha packt sie am Ellenbogen. Nicht aufgeben, Eva, denk an die Kinder. Eva muss nicht erinnert werden, sie denkt nur an ihre Kinder. An Monika, Renate, an den verhätschelten Helmut, so zart, aber schwach und kränklich, ganz anders als Heinz. Wo ist er jetzt, mein Heinz, mein Junge? Er ist mit dem Zug nach Litauen gefahren und schon fast eine Woche weg. Ist er am Leben, gesund? Was ist er? Hat er etwas, worauf er seinen Kopf betten kann? Sie stehen da und bewegen sich nicht, ducken sich vor Wind und Kälte zusammen, schmiegen sich aneinander wie die Schafe. Dunkle Silhouetten in den Fängen des sich schwarz färbenden Abends, des erlöschenden Tages. Eva stützt sich auf Martha. Es tut gut, jemand Stärkeren und Unerschütterlichen bei sich zu spüren. Martha kennt stets einen Ausweg aus jeder Lage. Eva kommt in den Sinn, sie hat ihre Freundin noch nie weinen sehen, nicht einmal jetzt, wo die Tage nur ein einziger großer, endlos schwarzer Tag des Verlustes, ein einziges riesiges Grab sind. Nein, Martha weint nie, sie glaubt an das Leben, sie ist auch jetzt wieder Stütze, Schutzort für die sich vor allem fürchtende, schreckhafte Eva. Ach Martha, Martha, wie gut, dass du bei mir bist. Ich kann dir das nicht sagen, das lässt sich nicht in Worte fassen. Wenn jetzt auch noch Martha dahin ginge, würde die Welt all ihre Koordinaten verlieren, auch wenn sie schon jetzt eher unförmige Masse als Welt ist, denkt Eva. Schließlich erscheinen Soldaten. Zwei Burschen, vielleicht 18, schleifen mürrisch, voller Ernst, eine große Tonne mit Essensabfällen über den Boden. Darin vor allem Kartoffelschalen, die heiß ersehnten Kartoffelschalen. Alte, Kinder und Frauen, darunter auch Eva und Martha, erwachen gleichsam zu neuem Leben. Die Augen glänzen, alle eilen in Richtung Tonne, alle sind halb verhungert, des Wartens müde, halb erfroren, blau angelaufen, jeder in die Lumpen gehüllt, derer er habhaft werden konnte. Alle kommen näher, wissen aber, dass erst der Befehl ertönen, erst die Erlaubnis erteilt werden muss. Die Jungsoldaten brüllen etwas auf Russisch, aber Eva kann kein Russisch, nur Danke und auf Wiedersehen. Jetzt hat sie auch noch Brot und Kartoffeln zu sagen gelernt. Doch die Soldatenjungen sagen nicht Brot und sagen nicht Danke. Sie brüllen, was drängelt ihr so weg da, sonst gibt's eins auf die Fresse. Nicht auf die Pelle rücken, nicht auf die Pelle rücken. Obwohl ihnen niemand auf die Pelle rückt. Die Leute kommen alle nur zögerlich näher. Doch jeder von ihnen ist stets bereit, seinen Teil zu packen. Und dieser Teil ist genau so viel, wie man zu packen vermag. Eva tritt mit den anderen näher zu den Soldaten, zur Tonne voller Essensreste und Schalen. Für einen Moment scheint es so, als hätte sich der Raum verformt, Hände und Gesichter ihre Konturen verloren, als hätte alles sich ausgedehnt und dann wieder zusammengezogen und auf seltsame Weise verlangsamt. Die Soldaten schütten den Inhalt der Tonne direkt auf den Boden, genau hier, im Hinterhof der Soldatenkantine. Zuvor befand sich hier eine Gaststätte, jetzt die Kantine. Heute werfen sie viel weg. Nicht jedes Mal hat man solches Glück, besonders abends nicht. Jetzt stürzen sich die ausgemergelten, hungrigen und halbverfrorenen Menschen auf die Schalen, auf die Essensreste und greifen zu, stopfen in die Beute, in die mitgebrachten kleinen Leinensäcke, in Körbchen. Eine Alte kreischt, das ist meins, das ist meins, ich will auch leben. Sie fällt hin, einer stolpert über sie, tritt auf ihre Hand, sie brüllt. Eva stutzt, vielleicht eine halbe Sekunde, denn plötzlich sieht sie sich von außen wie einen Wurm, der sich durch die Essensreste wühlt. Doch dieses Bild wird von Marthas Worten verscheucht, denk an die Kinder. Vielleicht ist das auch gar nicht Martha, vielleicht ist sie es selbst, Eva. Vielleicht sagt ihr ihre eigene Stimme, denk an die Kinder, ihre innere Mutterstimme. gleich einem Raubtier, packt, zerrt, reißt sie jetzt die Kartoffelschalen an sich und stopft sie in ihr Leinensäckchen. Der Wind bläst ihr den Schnee dabei geradewegs in die Augen. Diese Zeilen, meine Damen und Herren, stammen, wie eingangs erwähnt, aus dem litauischen Wolfskinderroman von Alvydas Šlepikas. Der Roman trägt den Titel Manuvardas Marite, zu Deutsch Mein Name ist Marite. Das Werk wurde in Litauen mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Buch des Jahres 2012 und mit dem Preis des litauischen Schriftstellerverbands. Seit September 2015 liegt es in der deutschen Übersetzung vor und Herr Šlepikas ist heute Nachmittag auf einer anderen Veranstaltung am selben Ort auch hier anwesend. Ja, meine Damen und Herren, Litauen ist dieses Jahr das Partnerland der Buchmesse und dieses kleine, aber feine Land präsentiert sich hier so facettenreich, dass manche Besucherinnen, mancher Besucher von Ihnen darüber staunen wird, auf welch vielfältige Weise die Deutschen und die Litauer miteinander verbandelt sind. Es hat nicht zuletzt mit einer direkten Grenze zwischen dem ehemaligen Ostpreußen und Litauen zu tun, über die hinweg es jahrhundertelang einen beständigen Austausch von Kultur und Handelswaren gegeben hat. Die Folgen des im deutschen Namen begonnenen Zweiten Weltkriegs beendeten diese Nachbarschaft abrupt. In Europa wurden neue Grenzen gezogen, Deutschland verlor große Teile seines Staatsgebietes, Deutsche und Litauer trennten fortan 700 Kilometer und mehr. Schaut man ein wenig genauer hin, erkennt man aber, dass diese ostpreußisch-litauische Nachbarschaft ein faszinierendes Nachspiel hatte. Denn im Jahr 1947, zu einer Zeit also, als der eiserne Vorhang am Fallen war und Litauen zu einer sozialistischen Sowjetrepublik umgeformt wurde, da bewahrten die Einwohner dieses kleinen Landes unter Inkaufnahme großer persönlicher Gefahren Tausende von deutschen Kindern vor dem sicheren Hungertod. Wenn wir verstehen wollen, wie die Schicksale dieser ostpreußischen Wolfskinder, so wie man sie dann später nannte, überhaupt entstanden sind, geraten wir beim Suchen nach einer Antwort mitten in die große Hungerkatastrophe. Gewiss, nach dem Zweiten Weltkrieg, da hungerten nicht nur Besiegte, sondern auch Sieger. Denn an Nahrungsmitteln fehlte es 1945 in vielen Teilen Europas. Bauern waren gefallen, invalide oder in Gefangenschaft geraten, das Vieh und Saatgut requiriert, die Transportwege zerstört und die Absatzmärkte zusammengebrochen. Überall blühte der Schwarzmarkt. Zweiten Nachkriegswinter, also in diesen Wochen vor 70 Jahren, da führten Unterernährung, schlechte Wohnverhältnisse, Seuchen und ungewöhnlich strenge Kälte sowohl im amerikanischen als auch im sowjetischen Machtbereich zu Hunderttausenden Toten. Diese Zahl ist gewaltig, relativiert sich im Hinblick auf die abgetrennten Ostgebiete aber, denn westlich von Oder und Neiße starb allenfalls 0,5% der Menschen den Seuchen oder Hungertod. Im nördlichen Ostpreußen, dem heutigen Kaliningrader Gebiet, lag die Zahl dagegen um das 100-fache höher. Von den mindestens 200.000 Kindern, Frauen und Alten, die sich bei Kriegsende dort noch aufgehalten hatten oder im Frühsommer nach Kriegsende dorthin zurückgekehrt waren, da starb in der Folge jeder Zweite. Nirgendwo sonst in Europa gab es in der Nachkriegszeit zivile Todesquoten ähnlicher Größenordnungen. Und dass es ausgerechnet in diesem Gebiet zu solch einer katastrophalen Entwicklung kommen würde, das war bei Kriegsende keineswegs abzusehen gewesen. Die in ihrer Heimat gebliebenen Menschen konnten den zunächst auch nur langsam anwachsenden Hunger gar nicht direkt an ihren Eroberern festmachen. Im Gegensatz zur Gewalt bei Kriegsende waren die Ursachen des Hungers abstrakter, die Zusammenhänge weniger offensichtlich. Der Hunger kam heimlicher und stiller und mit zeitlicher Verzögerung daher. In den ersten Nachkriegsmonaten fanden sich in den unterkellerten Ruinen der ostpreußischen Hauptstadt Königsberg noch Gläser mit Eingemachtem, auf den Dachböden verlassener Bauernhöfe Getreidereste und nahe den Gehöften unentdeckt gebliebene Rüben- und Kartoffelmieten. Doch nur der arbeitende Teil der Bevölkerung erhielt von der neuen Macht täglich ein Stück Brot und manchmal etwas Suppe. Kinder und Greise gingen sehr häufig leer aus. Und so wurde die Lage schließlich immer prekärer. Die Menschen töteten Hunde und Katzen, derer sie habhaft wurden, bedienten sich an Viehkadavern, fingen in selbstgebauten Fallen Spatzen und Krähen und räumten die Nester von Schwalben und Störchen leer. Sie durchsuchten Abfälle nach Essbarem, durchwühlten Pferdeäpfel, um Haferkörnchen zu finden, brieten schwarzgefrorene Kartoffeln mangels Öl oder Butter in Wagenschmiere und garten Kartoffelschalen an den Außenwänden von Kachelöfen. Sie aßen Fische, Muscheln, Krebse, Igel, Brennnesseln, Melde, Sauerampfer, Lindenknospen und Baumrinde und ernteten in verlassenen Gärten unreifes Obst, um anderen Hungrigen zuvorzukommen. Zum Salzen verwendeten sie Kalidünger und als Quellmehl den Klebstoff für Sperrholzplatten. Unter diesen Umständen wurden die Kinder zusehends roher, abgebrühter und härter im Nehmen, denn schneller als viele Erwachsene vermochten sie sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen. Das Russischlernen fiel ihnen leichter, beim Betteln waren sie erfolgreicher und beim Stehlen um vieles wendiger. Und dennoch sahen sie sich bald dem Tode gegenüberstehen. Zwischen dem Sommer 45 und dem Frühjahr 47 gerieten sie in körperlicher wie in geistiger Hinsicht in eine immer schneller rotierende Abwärtsspirale. Hungersymptome jeglicher Art, verlangsamte Bewegungsabläufe, Nervenzusammenbrüche, Ruhr, Diphtherie und Typhus. Sie verloren die Lust am Spielen, redeten nicht mehr und hockten mit ausdruckslosen Gesichtern lethargisch auf dem Boden. Manche von ihnen bewegten noch ihren Oberkörper rhythmisch hin und her, einige wirkten aufgedunsen und erstarrt, andere schienen von innen heraus zu vertrocknen. Kleine Jungen sahen aus wie alte Männer, die Stirn voller Falten, mit Hungerhaaren im ganzen Gesicht und den Kopf voller Platzwunden, weil sie vor Schwäche immer wieder hinfielen. Meine Damen und Herren, wir sind uns darüber im Klaren natürlich, dass es russischen Kindern während der Blockade Leningrads und ukrainischen Kindern während der großen Hungerkatastrophe, der Hungersnot in den 30er Jahren ganz ähnlich ergangen ist. Beschreibungen der ostpreußischen Hungerkatastrophe ließen sich öffentlich lange Zeit überhaupt nur in Berichten von Pfarrern und Ärzten finden, etwa denen von Hugo Link, Hans Graf von Lehndorf oder Hans Deichelmann. Deren Texte boten eindrucksvolle Panoramen geistlicher und medizinischer Extremeinsätze, aber sie besaßen auch eine bis heute nicht zur Kenntnis genommene Schwachstelle, denn die Verfasser schilderten den Hunger überwiegend aus der Beobachterperspektive. Sie waren nicht so unterernährt gewesen wie Frauen und Kinder. Deshalb konnten sie deren Erfahrungswelt auch nur bedingt wiedergeben. Den direkt Betroffenen fiel es allerdings oft noch schwerer, im Rückblick vom Hunger zu erzählen. Schuldgefühle gegenüber Verstorbenen, Scham ob des eigenen Selbsterhaltungstriebs, durch Unterernährung erlittene Gedächtnislücken und auch Angst vor Relativierungen seitens der Mitbürger im Westen ließen viele Zeitzeugen dauerhaft verstummen. Wer einen Anlauf unternahm, der konzentrierte sich bestenfalls auf das Schildern der Suche nach Nahrungsmitteln, sowie die Feststellung, dass das Hungern die schlimmste Erfahrung des Lebens gewesen sei. Doch das Wie und Warum vermochte kaum jemand in Worte zu fassen. Im Frühjahr 1947, auf dem Höhepunkt dieser Hungerkatastrophe, tat sich den Kindern, die noch bei Kräften waren, von ganz unerwarteter Seite plötzlich ein Tor auf: Litauen. Wie ein Lauffeuer ging in jenen Wochen die Kunde durch ihre Reihen, dass die Reise ins Nachbarland Rettung versprach. Dort sollte es Bauern geben, die noch auf ihren Höfen wirtschafteten und deutschen Bettelkindern zu essen gaben. Diese Vorstellung wirkte elektrisierend. Während die innerostpreußische Grenze im Süden, die war neu gezogen worden 1945 und jetzt undurchlässig, da standen die Chancen höher, die Grenze nach Norden und Osten Richtung Litauen zu überwinden. Denn sowohl das Kaliningrader Gebiet, wie es jetzt hieß, als auch Litauen gehörten jetzt zur Sowjetunion. Die meisten Jungen und Mädchen fuhren ab Königsberg als blinde Passagiere per Güter- oder Personenzug oder sie hofften auf eine Mitnahmegelegenheit per LKW. Ungeachtet des Wetters und der Jahreszeit hockten sie sich auf Puffer, Trittbretter und Dächer, setzten sich in offene Waggons oder versteckten sich inmitten der Ladung. Bei ausbleibenden Zwischenfällen erreichten sie über Tilsit das Memeland und den Nordwesten des Landes, über Insterburg den Großraum Kaunas und den Süden des Landes. Dabei wurden Strecken von bis zu 250 Kilometern zurückgelegt. Gebettelt wurde meistens in einem Radius von 15 bis 20 Kilometern um eine Bahnstation. Wer in Ostpreußen noch Angehörige besaß, der kehrte nach einigen Tagen mit Kartoffeln, Brot, Mehl und Eiern zurück, um Mütter oder kleine Geschwister mitzuversorgen. Dabei stets gegenwärtig blieben Gefahren, die selbst durch Scharfblick und Achtsamkeit nicht restlos gebannt werden konnten. Beim Aufspringen rutschten Kinder ab und gerieten unter die anfahrenden Züge. Bei tiefen Minusgraden blieb ihre Haut am Metall kleben. Steif gefroren vor Kälte oder unaufmerksam vor Müdigkeit konnten sie auch während der Fahrt zwischen den Waggons auf die Schienen fallen. Hinzu kam die völlige Unwägbarkeit des Verhaltens von sowjetischen Soldaten und Zivilisten. Manchmal wurde den Kindern geholfen, manchmal wurden sie übersehen, manchmal aber auch aus jeder Bahnhofsnähe gejagt oder Opfer sadistischer Handlungen. Viele Kinder blieben deshalb irgendwann einfach in Litauen. Das Unterwegssein zwischen Ostpreußen und dem Nachbarland war auf die Dauer zu strapaziös. Ihr Selbsterhaltungstrieb siegte. In den 50 lebensbiografischen Interviews, meine Damen und Herren, die ich für meine Doktorarbeit geführt habe, steht der Begriff Litauen im Zusammenhang mit dem Jahr 1947 gleichbedeutend mit sich langsam füllenden Mägen. Dass das zahlenmäßige Ausmaß dieser litauischen Nachbarschaftshilfe in den Lebensgeschichten der Zeitzeugen oft nicht so zu erkennen ist, da muss man in erster Linie auf den erlebten Konkurrenz- und Anpassungsdruck zurückführen. Denn im Gegensatz zu den Erfahrungen im Königsberger Gebiet, wo die Gemeinschaft von Deutschen trotz aller Zerfallserscheinung immer noch einen gewissen Schutz versprochen hatte, war es in Litauen die Loslösung von der eigenen Gruppe, die die Überlebensaussichten erhöhte. Der Grund für die in diesem Punkt also allgemein so stark verengte Erinnerung liegt also schon im Erleben der historischen Situation. Essen und Schlafstelle erhielt nur, wer alleine an eine Tür klopfte. Aber selbst dann fanden nur wenige auf Anhieb eine dauerhafte Aufnahme. Die meisten erinnern sich rückblickend an eine Monate, teilweise gar jahrelang wiederkehrende Abfolge der immer gleichen Tätigkeiten. Betteln, essen, manchmal etwas arbeiten, einen Schlafplatz suchen und weiterlaufen, nicht selten sogar in derselben zyklischen Abfolge der angesteuerten Dörfer. Gruppendienliches Verhalten war jetzt also nicht mehr gefragt und stattdessen die Gabe, sich möglichst zielsicher dorthin zu bewegen, wo bislang keiner vor einem gewesen war. Die ostpreußischen Mädchen und Jungen nahmen in Litauen allerdings auch wahr, dass die deutschfeindlichen Positionen des öffentlichen Lebens nicht zu den Erfahrungen passten, die sie im direkten Kontakt mit der litauischen Bevölkerung sammelten, denn die Litauer begegneten ihnen selten abweisend, im Regelfall unvoreingenommen und häufig auch wohlmeinend. Im Spannungsfeld, das sich aus der politischen Großwetterlage und den dazu gegensätzlichen Einstellungen vieler Litauer ergab, bot sich den Kindern dementsprechend ein Schlupfloch. Wer bereit war, einen neuen Namen anzunehmen und in eine neue Sprache und Identität hineinzuwachsen, der hatte plötzlich Chancen auf ein neues Zuhause. Sich anpassen, verstecken und unsichtbar machen, das war 1947 also das Gebot der Stunde. Und genau das ist typisch für alle ostpreußischen Bettelkinder in Litauen, der Eintausch von Herkunft und Identität gegen Brot und Schlafstelle. Weil aber neben den litauischen Bauern auch die Milizstellen um das Dasein der jungen Deutschen wussten, da wurden viele der Mädchen und Jungen trotz ihrer schnellen und fortgeschrittenen Anpassung an die neue Umgebung einige Jahre später doch noch nach Deutschland gebracht. Die Jüngeren beherrschten zu diesem Zeitpunkt oft nicht einmal mehr ihre Muttersprache und besaßen erst recht keine Vorstellung von der Teilung Deutschlands, geschweige denn eine Ahnung, ob vielleicht noch Angehörige lebten. Auch die Älteren hatten bei ihrer Ankunft mit massiven Problemen zu kämpfen. Nach jahrelangem Vagabundieren und verpasster Schulbildung und häufig ohne Ausbildung dann natürlich auch, mussten sie zusehen, irgendwie den Anschluss an die abermals neue Umgebung zu schaffen. Meine Damen und Herren, die ostpreußischen Hungerkinder, also sowohl die Wolfskinder, die Waisenhauskinder, alle zusammen kehrten über einen weit gesteckten Zeitraum in die deutsche Gesellschaft zurück. Die ersten bereits im Herbst 1947, die letzten erst Ende der 90er Jahre. Dazwischen lag also ein halbes Jahrhundert. Und ein paar Wolfskinder leben auch bis heute in Litauen. Diese Menschen haben ihren eigenen Verein gegründet, dessen Leiterin die heute hier anwesende Frau Quietsch ist. Ganz typisch für die Gesamtgruppe der ostpreußischen Wolfskinder und Waisenhauskinder ist, dass sich jede und jeder geräuschlos integrierte, egal wohin das Schicksal einen letzten Endes verschlug. Räumlich, sozial und kulturell entwurzelt, auf sich alleine gestellt, oft nur geringe Schulbildung, das nagende Gefühl, zu wenig Urvertrauen und Nähe mit auf den Weg bekommen zu haben, keine Heimat zu besitzen und gleichzeitig dennoch ausreichend Kraft in sich zu spüren, der Welt zu trotzen, sich Anfeindungen zu widersetzen und eine Familie zu gründen und fleißig zu sein. Genau diese Mischung aus Traumatisierung, Einsamkeit und Lebenstüchtigkeit ist es, die die ostpreußischen Hungerkinder bis zum heutigen Tage kennzeichnet. Meine Damen und Herren, damit wir jetzt nicht nur über die Wolfskinder sprechen, sondern vor allen Dingen auch mit ihnen, hat die Gesellschaft für bedrohte Völker die drei eben von Frau Koschewitsch vorgestellten Zeitzeugen eingeladen. Zunächst wird uns jetzt Herr Rübschläger zu meiner Linken von seinen Erfahrungen aus der direkten Nachkriegszeit in Nordostpreußen berichten. Dann schildert Frau Dorn, was sie als Bettelkind in Litauen erlebt hat. Und anschließend erzählt Frau Quietsch von den Lebensumständen der letzten Wolfskinder, die bis heute in Litauen wohnen.
Ich probiere jetzt ein bisschen zu erzählen, was ich erlebt habe. Ja, das war für uns Kinder nicht so ganz einfach. Ja. Und als Waisenkind bin ich geblieben und Halbwaisen zuerst und dann später als ganz Waisenkind. Ja. Und ja, ich habe auch damals noch bei Eine Tante gewohnt kurz und da war der Opa noch da, aber der starb auch gleich. Und dann habe ich mich mit den anderen Kindern so kennengelernt, so auch mit solchen ungefähr. Und wir haben uns entschieden, nach Litauen zu fahren, ja, zu flüchten, wie gesagt. Und dann haben wir mit dem Güterzug von Königsberg nach Litauen, und bis welche Station, das weiß ich nicht, weil ich kannte keine litauische Sprache, keine russische Sprache, ja, und nur deutsche Sprache. Naja, und dann, wir sind durch den Dörfern gegangen, durch den Städten gegangen, aber das immer am meisten nur in kleinen Schar, ja, 2, 3 Kinder, weil viele Kinder so in einen größeren Schar, das war auch nicht gewünscht, ja, weil die Leute auf dem Land, die hatten auch nicht viel was zu verteilen, zum abzugeben und so weiter, ja. Und später dann, wurde auf einem Bauernhof aufgenommen und als Viehhirt blieb ich. Ja, im Sommer, ich habe das Vieh, auf das Vieh geachtet, was ich sollte, das hüten, ja, und so. Und im Herbst und die Winterzeit, dann musste ich alles auch um das Vieh mich kümmern, futtern, tranken und auch alles erledigen, was in den Ställen war, zu erledigen. Ja, in den Ställen. Naja, und natürlich auch, ich musste auch mich um das Holz klein hacken, ja, das war auch meine Aufgabe und alles, was soll gemacht werden. Natürlich ist der Bauer, der hatte auch seine erwachsenen Kinder noch im Haus, dann gab es noch 3 von denen. 2 Söhne und auch 2 Töchter gab es, aber die hatten andere Aufgaben, weil das war auch nicht so einfach, den Bauern alles zu erledigen, welche Forderungen es gab damals. Und dann habe ich auch meine Muttersprache verlernt und ja, die litauische Sprache gelernt. Und ja, wie ich sage immer, ich habe alles verloren, was ein normaler Mensch kann verlieren. Die Sprache, die Eltern, die Familie und alles. Ja, das war's.
Das war's, ja?
Ja, das war's.
Hallo? Nee, kann man doch. Ja? Kann man mich verstehen? Glaube ich nicht. So. Geht. Geht? Versteht man mich? Ja. Also ich bin die Ursula Dorn. 1935 in Königsberg geboren und bin 1946 mit meiner Mutter, also ich erstmal alleine, von Königsberg nach Litauen geflüchtet, ebenfalls in einen Güterzug. Man hat mich in Litauen aufgesammelt auf der Straße. Von einem Lehrerehepaar wurde ich mitgenommen, weil ich mich als erstes in eine Bäckerei reingemacht hatte, was ich schon lange nicht mehr gekannt habe, und habe mir ein halbes Brot erbettelt. Dieses halbe Brot habe ich draußen auf 3 Stufen, die zum Geschäft reinführten, in meinen Körper reingebracht, wo ich hinterher todkrank war. Ich habe kein Brot mehr gekannt. Da ist ein Lehrer reingekommen und hat mich beobachtet, wie ich das Brot draußen gegessen habe, und kam dann raus und hat mich in deutscher Sprache angesprochen, wo ich herkomme, wer ich bin und. Und dann hat der mich mitgenommen. Ich bin auch mitgefahren, er hatte ein Auto, ich bin mitgefahren, etwas außerhalb von Kaunas. die Familie, die hatten zwei Mädchen. Die haben mich 4-5 Wochen haben die mich hochgepäppelt, weil ich nur noch Haut und Knochen war. Und ich habe dann immer gesagt, ich habe keine Mutter und keine Geschwister mehr. Was nicht stimmte. Ich habe die einfach in Königsberg verlassen, weil mir der Hunger vor der Stirn stand, der Hungertod. Die haben mir das aber nicht geglaubt. Ich habe es immer verneint. Eines Tages habe ich es dann doch zugegeben, dass meine Mutter und noch Geschwister, noch drei Geschwister in Königsberg sind. Dann hat dieser Lehrer mich mit einem vollgepackten Rucksack wieder zum Verschiebebahnhof zurückgebracht, nach Kaunas. Und von dort aus bin ich von einem russischen Güterzug mit nach Königsberg genommen worden und kam dann den anderen Morgen da an. Dann habe ich einen russischen Soldaten gefragt, ob er mich begleiten könnte mit meiner wertvollen Ware im Rucksack, Kartoffeln, Mehl, Zucker und so, weil ich Angst hatte, dass ich von anderen Bettelkindern überfallen werden würde. Dann hat er mich ein Stück begleitet und dann bin ich so schnell ich laufen konnte bis nach Hause gelaufen, wo meine Mutter in einer halb ausgebrannten Ruine lebte. In der Zwischenzeit habe ich gedacht, ob sie noch am Leben sind, das war für mich ein Fragezeichen. Sie lebten noch, aber gerade so. Die dagegen, meine Mutter, als die mich gesehen hat, hat die zu mir gesagt, wir haben gedacht, du bist schon lange tot. Das war für mich furchtbar, meine Geschwister so da zu sehen, die waren schon fast verhungert. Da habe ich meine Mutter darum gebettelt, dass sie mit mir zurück mit meinen Geschwistern nach Litauen fahren sollte. Da hat meine Mutter mir geantwortet, das geht nicht, die können es nicht mehr, die sind zu schwach und ich ebenfalls. Ich konnte das nicht begreifen. Meine Geschwister haben sich auf die Sachen, die ich mitgebracht hatte, wie Tiere raufgestürzt. Und dann habe ich gesagt, Mutti, wir müssen weg, wir können hier nicht leben, wir verhungern alle. Da hat sie gesagt, wir schaffen das nicht mehr. Hat aber dann überlegt und hat zu mir dann gesagt, würdest du dich denn da wieder hinfinden? Da habe ich gesagt, ich finde mich dahin, ich bin hingekommen und zurück und werde mich auch wieder dahin finden. Dann hat sie eine Nachbarin gefragt, ob die so lange auf unsere Geschwister, auf meine Geschwister aufpassen würde. Diese Nachbarin hatte eine Tochter gehabt, die war 14 Jahre alt, von Russen vergewaltigt worden und ist daran gestorben. Und da hat die Frau Nachbarin gesagt zu meiner Mutter, sie haben mir geholfen damals, wie meine Tochter verstorben ist. Jetzt helfe ich ihnen und sie können fahren und ich passe so lange auf die Kinder auf. Wir haben es dann wieder versucht, mit so einem Güterzug nach Kaunas zu kommen, was uns auch gelungen ist. Wir wurden reingelassen von einem russischen Soldaten, einen Güterwaggon hinter vollgestopften Kisten, haben da die ganze Nacht verharrt, ohne uns zu rühren. Sind in Kaunas angekommen. Meine Mutter war so schwach, dass sie kaum noch auf die Beine stehen konnte. Ich hatte mich in diesen 4 Wochen etwas erholt. Ich hatte immer ständig Angst, dass meine Mutter irgendwo umfällt und tot ist. Ich habe sie mit durchgezogen. Wir sind in Litauen in Kaunas betteln gegangen, von Haus zu Haus, wo wir hin konnten. Meine Mutter, die konnte fast nicht mehr. Ich habe es aber trotzdem geschafft, sie überall noch mit hinzunehmen. Und wir haben es eines Tages sogar geschafft, zu der Familie hinzukommen, wo ich gewesen war. Dann haben die uns ein paar Tage behalten und dann mussten wir wieder zurück. Wir haben es versucht, zurückzukommen und meine Mutter hat gesagt, überall Russen und überall Russen in der Stadt. Wir wurden überall kontrolliert. Wir hatten Angst, dass die uns einfangen und vielleicht nach Sibirien verschleppen. Und jetzt, soweit wie wir es konnten, haben wir dann alles so zusammengekriegt gehabt und wollten dann immer vom Bahnhof aus zurückfahren nach Königsberg. Es ist uns nicht gelungen. Und da aber in der Stadt dann mit der Zeit immer mehr Kinder zum Betteln gingen und somit kamen auch immer mehr Russen, die uns da kontrolliert haben, da haben wir so eine Angst gehabt, dass die uns irgendwie wieder einfangen und dann sind wir raus aufs Land. Aufs Land raus, meine Mutter und ich. Immer weiter haben wir uns entfernt und die Entfernung zu dem Bahnhof nach Kaunas wurde uns immer weiter. Und wir kamen dann nicht mehr zurück. Eines Tages, also wir sind dann fast, es ging zum Sommer rein, fast nur draußen haben wir gelebt in Wälder, uns immer wieder versteckt. Und eines Tages haben wir eine Tante von mir getroffen, die auch ihre Kinder an Hunger verloren hatte und sich bis nach Litauen durchgeschleppt hatte. Und dann hat die meiner Mutter bestätigt, dass meine 3 Geschwister an Hunger verstorben waren. Ja, und somit sind wir bis 1948 so durch Litauen getippelt. Ich war dann ungefähr ein Dreivierteljahr noch bei einem Müller aufgenommen worden, wo ich von heute auf morgen meine deutsche Sprache ablegen musste. Und meine Mutter tippelte dann alleine durchs Land, bis wir 1948 von russischen LKWs aufgeladen wurden und bis nach Kaunas wiedergebracht wurden, da etliche Wochen Aufenthalt hatten, bis wir alle, so ein Sammeltransport wurde dann gemacht. Und dann sind wir über Königsberg, Polen, bis in die DDR, 1948 im Oktober angekommen. Und hiermit möchte ich jetzt enden.
Wir machen jetzt einen zeitlichen Sprung in die 90er Jahre. Und Frau Quietsch erzählt uns jetzt über die Situation der Menschen, die halt nicht den Weg zurück nach Deutschland gefunden haben, sondern bis heute in Litauen leben.
Guten Tag, liebe manche Landsleute, hier sind auch, hoffe ich sehr, aus Ostpreußen. Und alles ist schon gesagt. Ich habe fast nichts Neues zu berichten. Aber ich werde noch mal etwas wiederholen. Ich sollte sagen, dass erst nach dem Krieg, es war in Sowjetunion, dadurch auch in Litauen, sehr gefährlich, Deutsch zu sein. Obwohl wir waren nicht einfache Kinder, wir waren die Kinder vom Reich, wir waren faschistische Kinder. Und also dadurch, es wurde sehr gefährlich, ja. Und wir wurden quasi verantwortlich für Krieg gemacht. Die Litauer durften überhaupt keine deutsche Kinder auch aufnehmen. Also, und wenn ja, dann es wurde sehr streng verboten, den Kindern Deutsch zu sprechen. Und eigentlich mit wem? Auf dem Land, mit Kuh, mit Hühnern, mit Schweinen? Weil meistens die Kinder arbeiteten auf dem Land bei Bauern, ja. Nur fürs Essen eigentlich, ja. Und noch, ich möchte sagen, dass fast alle Kinder später, die wurden sozusagen verjüngert. Und dadurch, wenn kam die Rentezeit, die sollten um einige Jahre länger arbeiten. Ein Junge war, der war verjüngert um 6 Jahre sogar. Das heißt, dass sie sollten um 6 oder um 5 Jahre länger arbeiten. Ja. Das war nicht einfach. Also dadurch, und diese Kinder sollten immer ihre Herkunft verheimlichen. Deutsch sprachen sie nicht. Sie bekamen keine Schulbildung und dadurch verlernten sie Muttersprache fast total. Ich auch, ja. Ich kam nach Litauen mit 5 und wurde bestraft für deutsche Sprache und dadurch, ich habe das schnell verlernt, aber nach der Wende, wenn ich meine Geschwister fand in Deutschland, ich nolens volens wurde gezwungen, ja, von neu zu lernen. Also, wenn die Kinder waren schon ein bisschen größer, die erhielten diese russische Pässe. Und nach der Wende in Litauen, die erhielten litauische Pässe. Und was das bedeutet. Damit, mit diesen litauischen Pässen, hatten sie ihre deutschen Recht unwissend, ihre bestehende deutsche Staatsbürgerschaft aufgegeben. Weil die hatten schon freiwillig litauische Pässe und dadurch die verlieren diese deutsche Staatsangehörigkeit. Und damit sie galten nicht mehr als Deutsche, als Biodeutsche, würde ich sagen. Ja. Und erst nach Litauens Unabhängigkeit, wir bekamen eine Chance, einen Verein zu gründen, extra für die Wolfskinder. Und das war im 1991. Und da auf unserer Mitgliederliste stehen ja 260 Personen. Später etwa 100 übersiedelten nach Deutschland. Und heutzutage in Litauen sind 51 Wolfskinder, davon 33 Frauen, 18 Männer. Früher es war immer 50-50 und jetzt die Damen sind schon vorne. Ja. Und alle sind im Alter von 73 bis 86. Alle sind schon im Ruhestand. Alle kriegen winzige Renten und haben meistens mit ihrer Gesundheit große Probleme. Ja. Und nach dem einen langen Kampf mit der deutschen Bürokratie erhielten viele Wolfskinder deutsche Staatsangehörigkeit. Und obwohl der Pass selbst keine materielle Verbesserung bringt, wurde diese Geste der Bundesrepublik Deutschland mit Dankbarkeit anerkannt. Na, was soll ich noch sagen? Also zum Schluss, ich bin sicher, dass die Wolfskinder gehören zu diesen Deutschen, zu den Deutschen, die durch die Kriegsfolgen besonders hart leiden mussten. Wahrscheinlich alle haben Kinder, Enkelkinder. Und stellen Sie sich vor, wenn Ihre Kinder irgendwo in einem fremden Land, in Kasachstan oder sonst wo, betteln müssen und so weiter. Ja. Also danke schön. Danke schön für die Aufmerksamkeit.
Ja, herzlichen Dank an Sie drei. Wir machen jetzt weiter mit dem Appell der Gesellschaft für bedrohte Völker. Denn es hat ja auch einen ganz konkreten Anlass, weshalb wir heute hier sind und es diese Veranstaltung gibt. Frau Korschewitsch und Professor Schulze werden jetzt das Ansinnen kurz vorstellen.
Gerne, ich versuche mich kurz zu fassen, damit wir auch genug Zeit haben für Ihre Fragen. Die Schicksale der Wolfskinder sind inzwischen gut interdisziplinär erforscht. Es bedürfte jetzt allein eines klaren politischen Willens. Die GfPV machte 1979 bis 1981 die NS-Verbrechen an den Zigeunern, unter Anführungsstrichen durch das NS-Regime, weit über Deutschland hinaus öffentlich, bewegte Bundeskanzler Schmidt und Bundespräsident Carstens zur Anerkennung dieses Verbrechens und zur Entschuldigung, gerichtet an die Volksgruppe, setzte den Eigennamen Sinti und Roma in Deutschland durch, erreichte die Wiedereinbürgerung jener ostpreußischen, schlesischen, sudetendeutschen und rheinischen Sinti und Roma, denen nach Überleben von KZs und Arbeitslagern die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen wurde und erlangte in der Folge eine erste, wenn auch bescheidene Verfolgtenrente für die Opfer. Wir haben deswegen jetzt einen Report zum Thema Wolfskinder vorbereitet. Diesen Report finden Sie vor diesem Raum auf dem Infotisch zusammen mit den Büchern unserer Wolfskinder und von Herrn Dr. Spatz. Aus dieser Dokumentation haben wir einen Appell jetzt an die deutsche Bundesregierung vorbereitet. Den Wortlaut finden Sie auch in der Dokumentation. Und wir werden ab nächster Woche nach dieser Veranstaltung mit einer Kampagne unter dem Titel Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für die Wolfskinder beginnen.
Der an die Bundesregierung gerichtete GfBV-Appell wird gleichzeitig alle Betroffenen, nicht nur die Wolfskinder, die in den 90ern in die Bundesrepublik Deutschland kamen, sondern auch die, welche bis heute in Litauen wohnen, sowie Waisenhauskinder, die bereits vor 1989 und 1991 den Weg in die deutsche Gesellschaft zurückgefunden haben, als Anspruchsberechtigte für eine Entschädigungszahlung mit einbeziehen. Für die Unterstützung unseres Appells werden wir uns auch an viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wenden, mit der Bitte, unsere Forderungen mitzutragen. Diese Entschädigungszahlung sollte an alle Wolfs- und Waisenhauskinder ausgezahlt werden, ohne Rücksicht darauf, in welchem europäischen Land sie sich zurzeit aufhalten. Die Gesellschaft für bedrohte Völker startet aber auch noch zusätzlich den Versuch, unabhängig von dem Appell, Lebensrenten für die letzten Edelweiß-Mitglieder in Litauen zu erwirken. Dazu werden wir uns an Stiftungen, Wirtschaft und Privatpersonen wenden. Frau Kajukauskine hatte gerade geschildert, wie es Ihnen heute geht. Und gerade für diesen begrenzten Personenkreis in Litauen möchten wir diese Soforthilfe initiieren. Diese symbolischen Renten, wenn wir sie natürlich erreichen, könnten dann direkt an die Betroffenen überwiesen werden und wir werden dafür sorgen. Ja, danke schön.
Ist es angestellt? Ja. Okay. Ja, vielleicht noch ein allgemeineres Wort, warum dieses Anliegen so wichtig ist. Zunächst mal, diese Veranstaltung heute hat natürlich auch sehr hohen symbolischen Wert. Wir haben Vertretern einer Opfergruppe des Zweiten Weltkrieges die Gelegenheit gegeben, über ihre Erinnerungen zu sprechen. Und was vielleicht noch viel wichtiger war, wir haben ihnen auch zugehört. Einer Gruppe, der über Jahrzehnte nicht zugehört worden ist, die wir gar nicht zur Kenntnis genommen haben, die wir ignoriert haben, die wir übersehen haben. Die ostpreußischen Wolfskinder sind in der öffentlichen Diskussion viel zu lange übersehen worden und ihr Schicksal ist trotz der Forschungsarbeiten, die vorliegen, eben noch nicht in das deutsche kollektive Gedächtnis, in die deutsche kollektive Erinnerung eingegangen. Deutschland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten in durchaus vorbildlicher Weise an die Opfergruppen des Zweiten Weltkrieges erinnert und diese Opfergruppen in das kollektive Gedächtnis mit aufgenommen. Die jüdischen Opfer des Holocaust, die Sinti und Roma, die gerade erwähnt worden sind, die Opfer der Euthanasiemorde, die schwulen Männer, die aufgrund des Paragraphen 175 verfolgt worden sind. Wir haben uns auch an die Deutschen erinnert, die als Folge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und des Zweiten Weltkrieges Opfer wurden. Die deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa, die Opfer der alliierten Bombenangriffe auf deutsche Städten, die Opfer der Massenvergewaltigung. Wir haben uns aber nie wirklich an die Wolfskinder, an das Schicksal der Kinder in Ostpreußen, die Bettel- und Hungerkinder, erinnert. Die Erinnerungen an Deutsche, die im Gefolge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und des Zweiten Weltkrieges zu Opfern wurden, hat nichts mit Verdrehung der Geschichte zu tun, hat nichts mit Aufrechnung zu tun, ist auch nicht Ausdruck von Revanchismus oder Revisionismus. Es hat stattdessen etwas mit Wahrhaftigkeit zu tun. Es ist unsere Verantwortung gegenüber jedem einzelnen Menschen, dass wir ihre persönliche Geschichte ernst nehmen und annehmen. Wobei es natürlich von Bedeutung ist, wie wir uns erinnern, dass wir nicht Opfer gegen Opfer aufrechnen, dass wir keine Hierarchien von Leid errichten und dass wir immer im Sinn behalten, was der Göttinger, leider viel zu früh verstorbene Historiker, einer meiner Lehrer, als ich in Göttingen studiert habe, einmal sinngemäß so ausgedrückt hat: Wenn wir uns nicht mehr daran erinnern, was 1933 geschah, werden wir niemals wirklich erfassen können, was 1945 geschah. Und diese umfassende Erinnerung ist sehr wichtig, weil wir nur dann wirklich dem Schicksal aller Opfergruppen des Zweiten Weltkrieges gerecht werden können. Wir müssen uns umfassend erinnern. Und der erste Schritt der Erinnerung ist das, was wir hier heute gemacht haben, dass wir zuhören, diejenigen, die uns noch berichten können, das sind nur noch wenige Menschen, und diese Bereitschaft zum Zuhören haben Sie hier heute gezeigt. Über dieses Zuhören können wir dann die Geschichten dieser Menschen als Teil unserer gemeinsamen Geschichte annehmen. Sie können darüber Teil unserer kollektiven Erinnerung werden. Aber als Gesellschaft müssen wir dann auch den nächsten Schritt tun. Wir müssen Solidarität zeigen. Und das schließt natürlich mit ein, da zu helfen, wo Hilfe notwendig ist. Notwendig, weil diese Menschen in eine schwierige Situation geraten sind, die wir als Gesellschaft gemeinsam zu verantworten haben und die nicht Schuld dieser einzelnen Menschen war. Auch dies hat Deutschland eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg immer wieder getan. Manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal großzügiger, manchmal weniger großzügig, manchmal schneller, manchmal verspätet. Ich erinnere an das Abkommen mit Israel, an das vorbildliche Lastenausgleichsgesetz, an Entschädigungszahlungen viel zu spät, an Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen im Rahmen der Stiftung Erinnerung, Versöhnung, Zukunft. Und mit dieser Stiftung im Jahre 2005 hat die Bundesrepublik noch einmal sehr nachdrücklich bezeugt, die Verantwortung, die wir gemeinsam, die politische und moralische Verantwortung, die wir gemeinsam Staat, Wirtschaft und Gesellschaft für das nationalsozialistische Unrecht haben. Zu dieser Verantwortung gehört aber auch die Verantwortung für die Kinder aus Ostpreußen, die Bettel, Waisen, Hunger, Wolfskinder aus Ostpreußen, die, wie wir ja hier gerade gehört haben, sehr Schweres durchgemacht haben, was wir bislang nirgendwo anerkannt haben, gehört haben und wofür Hilfestellungen notwendig sind. Das will der Appell der Gesellschaft für bedrohte Völker erreichen. Mit diesem Vorzeichen, die ich versucht habe aufzuzeigen, warum diese Zahlung, diese Solidarität, diese Unterstützung für diese Hunger-Bettel-Wolfskinder im Rahmen der gesamten Solidaritäts- und Verantwortungspolitik Deutschlands notwendig, angemessen und für die Betroffenen wichtig ist. Und ich hoffe, dass Sie alle dieses Anliegen mit unterstützen und auch in die breitere Gesellschaft nach dieser Veranstaltung mit heraustragen. Dankeschön.
Ja, haben Sie herzlichen Dank, Frau Koschewitsch, Professor Schulze, für das Vorstellen dieses Appells. Ich könnte mir jetzt, oder ich glaube, dass es noch einiges an vielleicht Nachfragen geben könnte, unter Ihnen vielleicht als erstes Verständnisfragen, Fragen zum Hintergrund des Appells. Wenn da etwas ist, melden Sie sich bitte jetzt, wir haben noch etwa 20 Minuten Zeit. Bitte. Vielleicht darf ich. Genau.
Ich hätte noch eine Frage zum persönlichen Schicksal. Wenn Sie jetzt keine Schulbildung genossen haben, das wusste ich schon, aber wie haben Sie dann geschafft, überhaupt eine Familie aufzubauen?
Persönlich mich? Ja? Für mich persönlich, das war so, dass ich war nicht am Land, ich bin groß geworden, sondern in der Stadt Kaunas. Das ist eine ziemlich große Stadt, die zweite nach der Hauptstadt. Und ich bekam eine litauische Pflegefamilie. Und diese Pflegefamilie, die konnten Deutsch, aber mit mir wurde das nie gesprochen. Und ich wurde gezwungen, Schule besuchen, obwohl ich ganz wollte das nicht. Ich wollte zu Hause bleiben, da war sicher und aber ich besuchte die Schule, erst die 7. Klasse und dann später, ich habe Abitur gemacht, ich war gut bei Lernen und dadurch ich bekam eine Gelegenheit weiter studieren, aber ich war nie als Deutsche dort anerkannt. Ich war immer eine Litauerin mit litauischem Namen, Nachname, Geburtsort und alles. Wenn ich war schon auf der 4. Klasse, der Schuldirektor verlangte eine Geburtsurkunde von mir. Natürlich, ich hatte keine. Dann meine Pflegemutter ging zum Amt, Standesamt, hat mitgebracht ein Stück vom Seidematerial, ja, und dadurch, sie hat mir gekauft eine Geburtsurkunde. Und in dieser Urkunde, ich war total litauisiert. Aber dadurch, ich bekam Gelegenheit, ein bisschen ja lernen, studieren und die Familie, mein Mann ist ein Litauer, ein treuer Litauer, er will nicht nach Deutschland. Wenn ich allein wäre, dann wäre er schon längst hier. Aber dadurch, ich bleibe in Litauen. Danke.
Ja, schönen guten Tag. Ich habe folgende Frage. Ich höre das Thema annähernd auch so jetzt in dieser Zeit das erste Mal. Wie kann es sein, dass so viele Jahrzehnte vergehen mussten? Wir haben doch Historiker, wir haben Universitäten, wir haben Verbände, die sich nach dem Krieg doch in Deutschland, zumindest im westlichen Teil Deutschlands, gegründet haben. Die Sudetendeutschen, wie ich das so beobachtet habe zum Beispiel. Gab es da keine Lobby, gab es keine Menschen? Welche Größenordnung waren denn an diesen Wolfskindern nach dem Krieg ungefähr vorhanden? Wie viele Menschen waren denn das? Wie kann es sein, dass wir da heute erst drüber reden, wenn die Menschen fast gestorben sind?
Was das nördliche Ostpreußen betrifft, können wir etwa von 6.000 Waisenhauskindern ausgehen und 20.000 bis 25.000 Mädchen und Jungen, die regelmäßig nach Litauen gefahren sind, die dann am Pendeln waren, von denen dann einige eben dauerhaft in Litauen geblieben sind und andere später nach Deutschland gelangt sind. Diese Sprachlosigkeit, die Sie jetzt angesprochen haben, die hat eigentlich zwei Ebenen. Die erste Ebene ist die persönliche. Und das ist jetzt unabhängig vom Schicksal der Wolfskinder, dass alle Menschen, die also etwas ganz Schlimmes erlebt haben, die multitraumatisiert sind, direkt danach erstmal alles wegschieben müssen, um überhaupt weiterleben zu können. Letztendlich eine psychische, ein Schutz der eigenen Psyche, der Seele, um überhaupt verpasste Bildung aufholen zu können, eine Familie gründen zu können und so weiter und so fort. Und in der DDR war letztendlich, in der ehemaligen DDR, das Thema natürlich offiziell auch nicht angesagt, überhaupt nicht. In der Bundesrepublik haben wir das natürlich in etwas anderer Konstellation. Da gab es die Vertriebenenverbände, die dann allerdings auch die Deutungshoheit über die Geschehnisse nach dem Zweiten Weltkrieg so ab den 70ern etwa Stück für Stück aufgeben mussten im Zuge anderer gesellschaftlicher Entwicklung, der Entspannungspolitik von Willy Brandt etc. Und so wurde dann, als diese Menschen im mittleren Lebensalter eigentlich bereit gewesen wären, vielleicht mal zu erzählen, plötzlich nicht mehr zugehört, weil ihre Geschichten anfingen zu stören. Und so sind sie nie ins Erzählen gekommen. Erst, weil sie nicht konnten und später, weil sie nicht sollten. Und dann haben wir natürlich jetzt noch einen dritten Punkt, dass Kindern grundsätzlich seit etwa 10, 15 Jahren, verstärkt Beachtung geschenkt wird, sowohl in der Geschichte als auch in der Soziologie zum Beispiel oder natürlich auch im medizinischen Bereich. Und dass man heute einfach weiß, dass das, was auch ein 4-jähriges Kind erlebt, nicht vergessen wird, sondern sich irgendwo einschreibt und dann vielleicht erst 60 oder 70 Jahre später, gerade im höheren Lebensalter, mit aller Macht wieder nach oben tritt und nur vermeintlich die Zeit dazwischen weg war. Genau, richtig. Man sieht es also an vielen Gruppen. Und da ist ganz klar die Holocaust-Forschung. Richtig, die Stimme der Wolfskinder war nicht zu hören. Und sie haben eben auch sofort sich selbst auch den Kontakt untereinander, auch danach, also nach der Nachkriegszeit, nach der Battlezeit, gemieden. In Litauen, weil man nicht mehr voneinander wusste. Und auch in der Bundesrepublik, in der DDR, weil sich das verlief. Und weil man eben gesagt hat, zu anderen Hungerüberlebenden, da hält man nicht den Kontakt, weil das fast einem vorkam, als hätte man etwas Fantastisches erlebt, das man jetzt nur noch zur Seite drängen wollte.
Ich kann was dazu sagen. Ich habe sowas selber erlebt. Also ich bin, ich bin erst dazu gekommen, nach der Wende das rauszubringen, was ich hermetisch in mir eingeschlossen hatte. Da erst habe ich für mich gedacht, jetzt ist der Punkt gekommen, wo du dich aufraffen musst, das alles aus meinem Körper rauszubringen, was ich hermetisch in mir eingeschlossen hatte. Ich war verheiratet und das schon über 30 Jahre und meine Familie hat nicht gewusst, was in mir drin steckt. Also 1992 habe ich mich hingesetzt und habe meinen eigenen Brief geschrieben an das litauische Volk, einen Dankesbrief, was die für uns getan haben. Das kam so aus meinem Kopf heraus. Habe mich hingesetzt, habe einen langen, langen Brief geschrieben, habe den Brief fertig gehabt, wusste nicht, wo ich jetzt den Brief hinschicken sollte nach Litauen. Da ist mir der Gedanke gekommen, die haben ja jetzt den Präsidenten gewählt, Vytautas Landsbergis. Und an den schickte ich wirklich von einem kleinen Dorf bei Göttingen den Brief ab. Mit dem Gedanken, der Brief kommt niemals in Litauen an. Der Brief ist in der Regierung in Litauen gelandet, in Vilnius. Der ist in einer Zeitung veröffentlicht worden. Und nach 4 Wochen bekam ich Post von der Regierung in Vilnius, dass mein Brief nicht nur veröffentlicht worden ist, sondern der liegt heute im Regierungsarchiv mit der Nummer 1448. Ist mir alles zugeschickt worden und habe dann gedacht, jetzt ist der Brief da angekommen. Jetzt musst du anfangen, dein Leben rauszubringen. Ich habe mich hingesetzt, habe jeden Abend geschrieben, ohne irgendwie aufzuhören. Ich war noch berufstätig, also ich hatte in mir das alles drin, als wenn ein Faden, eine Spule aufgerollt wurde und nie mehr Halt hatte, bis ich zu Ende war. Da habe ich das alles fertig gehabt, mein Manuskript, und habe jetzt in der alten Bundesrepublik an sämtliche Verlage mein Manuskript geschickt. Und da kommen wir jetzt auf den Punkt. Es war 92. Es haben alle mein Manuskript gelesen, über 20. Es war keiner dazu bereit, mein Manuskript zu veröffentlichen. Es passte nicht in unsere Geschichte. Ich war so weit, dass ich alles wieder in die Schublade legen wollte. Und dann hatten wir in unserem Dorf einen Professor, mit dem waren wir gut befreundet. Und der las mein Manuskript. Und da hat er gesagt, liebe Ulla, dieses Manuskript darf nicht in eine Schublade gelegt werden. Das muss an die Öffentlichkeit. Er hatte wiederum Bekannte in Österreich, eine Schülerin von ihm, die war Verlegerin. Und der hat ihr das zugeschickt gehabt und die hat spontan mein Manuskript in Salzburg, ist das veröffentlicht worden. Die Deutsche Bundesrepublik hatte nicht den Mut, mein Manuskript zu veröffentlichen. Es war zu heikel. Und dafür habe ich weitergekämpft und immer noch. Ich mache heute Lesungen an Schulen, an Berufsschulen, an Gymnasium für unsere Enkelkindergeneration. Und bin glücklich, dass es heute so weit ist, dass unsere Enkelkinder wissen wollen, was ist mit den Großeltern damals passiert.
Gibt es noch weitere Fragen?
Hallo. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Spatz. Ich habe Ihr Buch mit sehr bewegten Gedanken gelesen. Wie haben Sie es geschafft, die Menschen zu dem Aufbruch zu bringen, die Älteren, die es also wirklich betrifft? Sie hat es ja nun von sich aus, musste das raus. Aber viele haben es ja wirklich auch unterdrückt, wie Sie es gesagt haben, schweigen drüber. Wie haben Sie es geschafft, nur so viele zum Sprechen zu bringen? Das hat mich interessiert.
Also ich habe für das Projekt gezielt nach Menschen gesucht, die vorher noch nichts veröffentlicht hatten und nach Möglichkeit auch noch nicht woanders über ihre Erinnerungen gesprochen hatten. Und ich habe inseriert in regionalen Tageszeitungen, in kleinen Zeitungen, in Heimatblättern und habe dafür mein Projekt geworben und gefragt, wer bereit wäre. Interessanterweise haben sich ganz selten die Betroffenen selbst gemeldet. Meist waren es Dritte, die dann vorher schon geklärt hatten, ob der oder diejenige bereit wäre. Und dann habe ich erst davon erfahren, sodass dieses Projekt natürlich auch nicht repräsentativ ist, weil es nur die Spitze des Eisberges ist, die überhaupt sich dazu bereit erklärt hat, zu so einem Gespräch. Ich habe dann gemerkt, dass am Anfang trotzdem großer Unglaube, Skepsis da war. Was passiert jetzt mit mir und mit meiner Geschichte? Und dass dann aber, sobald man in das Gespräch einstieg, ich bin also zu jedem Betroffenen auch nach Hause gefahren natürlich, aus praktischen Gründen, weil man Ruhe hatte, weil die Mobilität auch mancher schon eingeschränkt war. Und so dass wir dann immer am Lieblingstisch saßen, entweder in der Küche oder im Wohnzimmer und auch wirklich die Geschichte. Ich habe gesagt, ich habe keine Vorgaben, ich möchte nichts Spezielles hören, erzählen Sie bitte einfach. Und ich habe Zeit mitgebracht, sodass ich dann auch nicht nach 2 Stunden auf die Uhr gucke und einige Gespräche haben 8 oder 9 Stunden gedauert, die längsten. Und da ist dann viel hochgekommen. Interessant ist es vor allen Dingen deswegen gewesen, weil eben die meisten keine festgefügte Geschichte haben, die sie einfach abspulen können, ich sage das mal so ein bisschen zugespitzt, sondern ganz viel Stückwerk, ganz viel Erinnerungsbruchstücke, die dann nur hochkamen. Wir sind viel gesprungen in den Gesprächen, das ging nicht chronologisch, es war sehr emotional, die Menschen haben geweint manchmal oder geschwitzt, also es war Schwerstarbeit, natürlich für die Betroffenen, aber auch für mich als Zuhörende nur. Und interessant wurde es dann eben auch, wenn man abglitt in vermeintlich Unwichtiges, in Nebensächliches, weil sich dann auf einmal ganz neue Türen auftaten, die die Betroffenen selbst schon vergessen hatten. Und auf einmal waren da Gerüche oder Farben, die sie wahrnahmen. Und so kam man dann vom Hundertsten ins Tausendste. Und dann lief das von alleine. Es war also letztendlich eine Art Damm, der gezogen war, der dann in dem Gespräch oft, nicht immer, aber oft gebrochen ist, mehr oder minder, und dann sprudelte das. Die Gespräche, also die Frage ist, ob die Gespräche mit Tonband aufgenommen wurden. Ich habe sie also alle natürlich auch, damit ich sie dann später in Ruhe auswerten kann, ja, aufgenommen mit Diktiergerät.
Ich habe eine Frage an Sie aus Litauen. Sie waren ja 5 Jahre alt und oft ist es ja so, wenn man die Kinder gefragt hat, wie heißt deine Mutter oder wie ist dein Nachname, dass die Kinder das gar nicht wussten. Und ich habe 2 Fragen. Wie haben Sie Ihre Geschwister gefunden? Und Sie haben ja Ihre deutsche Sprache dann verloren praktisch. Und wie haben Sie Ihre deutsche Identität nachher irgendwie wieder entdeckt?
Na, also auf die Flucht. Ich ging mit meiner Tante, ich war 5, und unterwegs die Tante wiederholte. Die wohnte nicht bei uns, sondern in der Stadt, in Königsberg. Und die Tante immer wiederholte: Kinder, vergessen das nicht, du bist Luise Quitsch, du bist Rudi Wiese, du bist Luise Quitsch, Rudi Wiese. Ich fand das sehr lächerlich, weil ich wusste nicht überhaupt, dass ich Quitsch bin. Ich wusste, dass meine Mama Frau Quitsch war, aber was hatte ich damit, war unklar. Und dadurch, ich habe das behalten, eingemauert in meinen Kopf, wer bin ich? Und dann, wenn ich war schon später in Litauen, die Litauer haben mich gefragt, wie ich heiße. Ich habe gesagt, sofort Luise, bin ich Luise Quitsch. Ja, danke, meine Tante. Und aber das war immer, ja, nicht unoffiziell. Und was für unsere Regierende, Deutschlands Regierende meine, auch meine, ich möchte sagen, dass ich hatte viele Treffen fast mit allen erst Haupten in Deutschland. Das war Herzog, Wiesehofer, Wulff, der letzte Gauck. Ja, mit diesem Steinmeier hatte noch kein Wiedersehen, kein Rendezvous. Und alle wussten von uns, von den Wolfskindern. Alles wurde darüber gesprochen, vieles. Und die immer sagt, und die immer hatten Verständnis. Ja, wir haben Verständnis, aber nichts mehr als Verständnis. Keine Fingerbewegung wurde gemacht für die Wolfskinder. Und einmal, vielleicht schon lange her, wir hatten einen Brief geschrieben an den Bundestag. Das war damals, ich kann nicht Bescheid sagen, aber, oder nein, das war an Innenminister, der war damals Manfred Kante. Ja, und wir bekamen eine Antwort. Wir brauchten auch irgendwelche Hilfe für die Wolfskinder. Es wurde gesagt, uns geschrieben, ihr seid freiwillig nach Litauen gekommen, freiwillig, Kinder, ohne Eltern, ohne Papiere, ohne überhaupt Zukunft. Und was wollen Sie jetzt da? Bleiben Sie in Litauen. Und wir brauchen keine Hilfe, weil die Wolfskinder, die sollen nicht besser haben als unsere litauische Mitmenschen. Ich war eigentlich ja wütend und entschied, wir werden nicht mehr etwas bitten und fragen bei der Regierung, weil die haben sowieso Verständnis. Ja, bitteschön.
Vielleicht darf ich da noch hinzufügen, es waren also zwei Dinge, die da in den 90er Jahren liefen. Zum einen die Frage der Staatsangehörigkeitsfeststellung und das andere war eine zusätzliche Rente. Und im ersten Fall ist man dazu am Ende übergegangen, nach einem ganz langen Ringen, die Staatsangehörigkeit dieser Menschen nicht festzustellen, sondern sie gewissermaßen durch die Hintertür ein zweites Mal einzubürgern. Und das andere ist eben offen geblieben mit den Rentenzahlungen. Ja, vielleicht noch eine Frage aus dem Publikum, falls vorhanden. Alles scheint klar zu sein. Frau Kauzewicz, dann bitte ich Sie, das Schlusswort zu sprechen.
Ja, ich danke unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Podium ganz herzlich, dass Sie heute zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Ich danke Ihnen, liebes Publikum, dass Sie auch uns zugehört haben. Und ich hoffe, dass wir diese Menschen, die jetzt am Podium sitzen, beziehungsweise diejenigen, für die wir uns einsetzen wollen, nicht enttäuschen werden. Wir werden in den nächsten Monaten diese Aktionen starten und müssen optimistisch bleiben, dass wir für Sie etwas erreichen können. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse natürlich für dieses Thema und sollten Sie noch Informationen brauchen, wenden Sie sich bitte an die Gesellschaft für bedrohte Völker. Wenden Sie sich jedenfalls, wenn Sie denken, Sie können unsere Forderungen mittragen. Sie können vielleicht uns bei der Suche nach den Partnerschaften helfen oder Sie haben eine Idee, wie wir das sozusagen machen könnten. Melden Sie sich bei der Gesellschaft für bedrohte Völker. Auf dem Infostand finden Sie, wie schon gesagt, die Bücher von unseren Autoren und ich verweise noch einmal auf diese Publikation, die wir heute zum ersten Mal präsentieren. Aufgrund dieser Publikation wurde der Appell auch gemacht. Dort sind auch die Interviews übrigens von unseren Wolfskindern in voller Länge zu lesen und noch verschiedene Hintergrundinformationen, die uns dann die Historiker geliefert haben für diese Publikation. Und in dieser Publikation ist auch die Kontaktliste, wie kann man diese Menschen in Litauen kontaktieren, wie kann man sie in Deutschland erreichen. Also auch direkt, Sie müssen auch nicht über die Gesellschaft für bedrohte Völker Kontakt suchen, Sie können auch direkt mit den Menschen oder mit dem Verein Edelweiß zum Beispiel in Litauen direkt in Kontakt treten. Also ich bin jetzt sehr optimistisch, dass sie noch nicht vergriffen worden ist, aber wenn schon, dann wenden Sie sich bitte an uns und ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag auf dieser Buchmesse und auch ein schönes Wochenende. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.
Und dann wieder ausmachen.
Genau, und hier, Sie sehen das rote Licht.
Knopf bedienen und wenn man fertig ist, Knopf drücken.
Ja.
Hallo, kann man mich gut verstehen bis in die hinteren Reihen? Das ist ja immer ganz wichtig. Da hinten ist ja immer viel Trubel. Und also geben Sie uns ein Zeichen, wenn wir ein bisschen lauter sprechen sollen oder wenn es irgendwie Probleme gibt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.